Da kann ich nicht hocken.
Ich freue mich, heute hier zu sein, und ich freue mich, die Reihen so voll zu sehen. Und es erinnert mich, was wir alles verpasst haben in den letzten 2 Jahren. Schön, seid ihr da. Ich möchte euch vielleicht kurz... Entschuldigung. Ich möchte euch kurz eine Erfahrung erzählen von dieser Woche und euch um ein Gebetsanliegen oder 2 miteinander verhängende Gebetsanliegen bitten. Wie ihr wisst, suchen wir Wohnungen. Im Raum Zürich ist nicht einfach, Wohnungen zu suchen. Unsere Anforderungen mit 3 Kindern, gut, wir haben es gehört, die Flüchtlinge brauchen offensichtlich nur 5 Quadratmeter, aber, ja, Christian, ich sehe da. wir haben etwas andere Vorstellungen, aber ich glaube, das ist auch verständlich. Und wir haben seit 4 Monaten, schauen wir so etwa rein, ob wir was finden, und es ist das 2. Mal, wo etwas im Budget und mit unseren Anforderungen da ist. Und das war letzte Woche am Freitag, wurde das Inserat hochgeschalten. Ich habe es erst am Montagmorgen gesehen, habe angerufen und kriegte dann am Nachmittag einen Rückruf, und dann hat es geheißen, ja, es hat schon 5 Interessenten. Sie meldet sich dann nach diesem Wochenende, falls niemand von diesen 5 Interessenten diese Wohnung nehmen würde. Dann war ich am Dienstag zum Predigertag in Zürich und war da in der Mittagspause, und plötzlich klingelt mein Telefon. Und dann ist diese Dame, die diese Wohnung vermietet, am Telefon und sagt, hören Sie zu, einer von den 5 ist ausgestiegen. Wenn Sie Zeit haben, heute um 6:45 vor Ort zu sein, dann können Sie die Wohnung anschauen, und Sie gehören zu diesen 5, die in der ersten Runde sind. Und ich war in Zürich. Ja. Ich habe gesagt, klar, ich komme, ich bin um 6:45 da. Ich habe die Wohnung mir angeschaut. Aus meiner Sicht passt alles, aber ihr wisst es, wie risikoreich es ist, ohne Frau eine Wohnung anzuschauen. Dieses Wochenende wird entschieden. Ich bitte die eine Hälfte der Gemeinde zu beten, dass wir die Wohnung kriegen, weil ich bin überzeugt davon, und die andere Hälfte für die Stimmung meiner Frau. Ja, dass auch meine Frau damit leben kann, dass diese Wohnung passt. Nein, ich glaube, es wäre eine gute Wohnung. Sie erfüllt unsere Kriterien, aber wer weiß. Aber wenn ihr an uns denken könnt, wäre das toll. Gut, ich möchte mit euch heute in der Predigt ein Thema angehen, das aus der Jugendgebetswoche entstanden ist. Wir hatten vor 2 Wochen die Jugendgebetswoche. Unter dem Titel »Die Erde gehört dem Herrn« hat Bert Seefeld, der für die Jugendarbeit in Deutschland zuständig ist, uns an Fragestellungen herangeführt, die heute viele Jugendliche beschäftigen. Wir hatten einen gemeinsamen Start über Zoom am Freitagabend und einen gemeinsamen Schluss als Jugendgruppe in Person in Thun. Unter der Woche trafen sich die Jugendlichen in Kleingruppen über Zoom oder über WhatsApp und haben zusammen Gebetsgemeinschaft gehabt. In der 5. Lesung stellte Bert die Frage, was bedeutet Gemeinde für dich? Er bezog sich dabei auf einen TED-Talk von Simon Sinek. Das ist ein amerikanischer Unternehmensberater, der über den goldenen Kreis sprach. Klar, das tönt jetzt etwas esoterisch, ist es aber nicht. Ich werde euch gleich das nachher vorstellen. Nur mein Kreis wird blau sein, damit es schöner passt zur Präsentation. Aber dieser goldene Kreis ist für Simon Sinek die Antwort darauf, warum manche Persönlichkeiten oder Organisationen inspirieren und einen treuen Kundenstamm aufbauen, während andere mit gleichwertigen Produkten oder gleichwertigen Ideen dies nicht gelingt. Seine These ist, dass inspirierende Persönlichkeiten oder inspirierende Organisationen immer mit dem Warum beginnen. Der goldene Kreis zeigt also nichts weiteres wie 3 Ebenen, auf denen wir uns bewegen, wenn wir über etwas nachdenken oder reden, was wir privat oder in unserer Organisation tun. Hier der goldene Kreis. Der äußerste Kreis spricht das Was an. Was tun wir? Also ein Produkt oder eine Veranstaltung. Der mittlere Kreis spricht das Wie an. Wie unterscheidet sich mein Produkt oder meine Veranstaltung von den anderen? Und der innere Kreis spricht das Warum an. Warum tun wir das? Gemäß Sinek inspirieren diese Persönlichkeiten oder diese Organisationen, die von innen nach außen kommunizieren, die eine klare Vorstellung haben von dem Warum. In seinen Worten, und ich zitiere ihn hier, Menschen kaufen nicht, was und wie du etwas tust, sondern warum du etwas tust. Und die Übertragung auf die Gemeinde ist natürlich sehr einfach. Wenn wir uns das Warum in Bezug auf unsere Gemeinde bewusst sind, wird es uns viel mehr inspirieren und überzeugen. Dieses Konzept war aber für einige in der Teensgruppe oder in der Jugendgruppe etwas herausfordernd. Ich habe mit verschiedenen Leuten geredet und sie haben gesagt, diese Lesung war für uns schwierig. Also griff ich dieses Thema am Ende der Gebetswoche in der Jugendstunde noch einmal auf. Und ich habe mir überlegt, warum Adventgemeinde? Und diese Frage kann man aus meiner Sicht auf zwei Arten angehen. Das eine ist die persönliche Ebene. Ich muss für mich klären, warum ich die Adventgemeinde oder was meine Erwartungen von der Adventgemeinde sind, warum ich den Sinn in dieser Gemeinde sehe. Und das haben wir als Jugendgruppe gemacht und ich möchte euch da kurz etwas darüber erzählen. Man kann es aber auch generell angehen. Was ist das Warum unserer Gemeinde? Und das werde ich heute dann in der Predigt noch etwas genauer ausführen. Warum gibt es die Adventgemeinde? Es gibt zigtausende andere christliche protestantische Gemeinden. Warum uns auch? Das möchte ich in der Predigt heute noch dann ausführen. Mit den Jugendlichen bin ich durch den persönlichen Prozess durchgegangen und ich habe da einen kreativen Prozess angewendet, den ich in einer Predigerausbildung gemacht habe, wo ich mich selber fragen musste, warum möchte ich Prediger sein? Wir haben ein Kartenset gekriegt mit etwa 100 Bildern drin. Ganz verschiedene Bilder. Ich habe sie ausgelegt vor den Jugendlichen. Ich habe gesagt, wählt euch ein Bild aus, was euch am meisten gefällt. Zusätzlich habe ich ein Spielset von Karten gekriegt. Das sind jetzt keine Spielkarten, sondern das sind Wertekarten. Da sind Begriffe drauf mit unterschiedlichen Werten. Wie Loyalität oder Gemeinschaft oder Luxus oder Naivität. Einfach Werte, etwa auch 100 Begriffe. Ich habe die auch ausgelegt. Jeder Jugendliche zog 3 Karten. Danach habe ich die Gruppen oder die Jugendlichen in 2er-Gruppen miteinander diskutieren lassen. Und sie mussten ihre Werte mit dem anderen vergleichen. Und wenn sie fanden, einer passt mehr zu ihnen oder einer ist ihr Mehrwert, dann konnten sie austauschen miteinander. Das Ziel war, dass nach einer kurzen Runde von 5-6 Minuten, wo sie miteinander geredet haben, jeder 3 Karten hat mit Werten, die für ihn wichtig sind. Dann sind sie zurück zum Bild gegangen und sie haben auf dem Bild alles aufgeschrieben, was ihnen zu diesem Bild in den Sinn kommt. Was sehe ich auf diesem Bild? Was für Farben sind auf diesem Bild? Egal, einfach, was kommt mir in den Sinn über dieses Bild? Und dann habe ich sie rausstreichen lassen, alles, was nur ein bisschen negativ sein kann. Und nach diesem Prozess hatten sie 3 Werte, die sie für wichtig fanden und ein paar Begriffe, die für sie positiv sind. Und dann habe ich ihnen gesagt, und jetzt bastelt ihr einen Satz aus diesen Begriffen, wo steht, die Gemeinde ist für mich ein Ort. Und ich gebe euch ein paar Beispiele, wo ich meine Gefühle offen und ehrlich einbringen und mein Vertrauen zu Gott stärken kann. Wo Liebe verteilt wird, Mut gemacht wird und meine Entwicklung gefördert wird. Das sind unsere Jugendlichen. Wo Friede herrscht, Klammer, hoffentlich, und wo man geduldig ist. Es ist ein Ort der Neugier für die Bibel und der Entschlossenheit für die Erkenntnis des Guten. Die Gemeinde gibt ein wohlwarmes Gefühl. Die Gemeinde ist für mich ein Ort, wo ich mich in Geborgenheit wissen kann und wo ich innere Ruhe und inneres Gleichgewicht zwischen Herz und Verstand finden kann. Die Gemeinde ist für mich ein Ort der Anbetung, der Dankbarkeit und der Fürbitte, in der der Heilige Geist uns durch die Bibel leiten soll und Gott und nicht die Mitchristen dominieren. Die Gemeinde ist für mich ein Ort, wo man so akzeptiert wird, wie man ist, wo Diversität gefördert wird und Loyalität eine wichtige Rolle spielt. Ich erhoffe mir, dass unsere Jugendlichen durch diesen etwas kreativen Prozess ihr persönliches Warum zu dieser Gemeinde klären konnten oder etwas näher kommen konnten. Aber diese Sätze sind tief. Und das ist die Vorstellung, oder das ist, worin unsere Jugendlichen den Wert unserer Gemeinde sehen. Und ich glaube, es nimmt uns alle in die Verantwortung, dass wir dem auch gerecht sind, da wir als Gemeinde ein Körper sind. Aber wie gesagt, es geht nicht nur um das persönliche Warum, die Medaille hat auch zwei Seiten. Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist auch die Klärung der Frage, warum gibt es die Adventgemeinde? Warum gerade die Adventgemeinde, wenn es eben doch schon, wie gesagt, zigtausende andere Gemeinden gibt? Und das möchte ich jetzt kurz mit einer biblischen Betrachtung über unser Selbstverständnis als Adventisten, das möchte ich vorgehen jetzt in der Predigt. Und damit versuchen auch die Frage des Warums noch einmal von einer anderen Seite anzugehen. Als Grundlage dafür dient das Konzept um den griechischen Begriff Holopos oder Heuloipoi, der in der Bibel 134 Mal vorkommt und im Deutschen mit dem Begriff die Übrigen wiedergegeben wird. Das Synonym könnte man auch als restlich oder verbleibend benutzen. Und ich weiß, dieser Begriff der Übrigen ist ein heikler Begriff und wir haben ganz unterschiedliche Vorstellungen von diesem Begriff. Aber ich möchte mit euch ein paar Dinge anschauen und vielleicht das eine oder andere noch ergänzen. Das Prinzip der Übrigen zieht sich durch die ganzen Bibel hindurch. Es lässt sich dabei beobachten, dass Übrige immer dann vorkommen in der Bibel, wenn sich etwas verändert, wenn eine Krise auftritt und vor allem dann, wenn das Volk Gottes bedroht ist. Die Überlebenden oder eben diejenigen, die Überlebenden sind diejenigen, die dann weiter existieren als Volk Gottes und das wird dann eben oft als die Übrigen bezeichnet. Wir können das Konzept der Übrigen in mehrere Gruppen einteilen. Die eine Gruppe sind die historischen Übrigen und diese Übrigen Die haben eine Probe oder eben auch eine Katastrophe überlebt und sind dann zum Segen von einer anderen Nation geworden. Wie zum Beispiel das Volk Israel oder die Juden, die ins Exil nach Babylon mussten. Das sind die übrigen, Daniel zum Beispiel. Aber auch Noah könnte man als historischer Übriger bezeichnen, der die Flut überlebt und damit die Menschen rettet. Und in dieser Gruppe von diesen historischen Übrigen gibt es oft auch noch die Unterscheidung von treuen Übrigen. Ja, und da ist zum Beispiel auch wieder Noah das klassische Beispiel. In 1. Mose 6, Vers 9 steht, dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Wir erfahren davon, dass Noah sein Leben mit Gott verbrachte und Gott treu war in einer Zeit, die vermutlich zu vergleichen ist mit der heutigen Zeit. Und Noah war einer, der sichtbar zu den Übrigen gehörte und mit dem Gott sein Volk und auch die Menschheit zu einem gewissen Grad rettete und einen Neuanfang machte. Ein anderes Beispiel ist Elia. Wir lesen in 1. Könige 19, Vers 18 die Antwort Gottes auf Elias Beschwerde, dass er ja der Einzige ist im Land, ja, der noch treu ist. Und da sagt ihm im 1. Könige 19, Vers 18 Gott: Aber ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Wir sehen da eine Gruppe von 7000 in Israel zur Zeit von Ahab und dem Baalgötzendienst, die treu sind Gott gegenüber und die wir als Übrige bezeichnen können. Das sind mal so diese Beispiele aus dem Alten Testament bezüglich den Übrigen. Aber, und das ist für uns viel interessanter, es gibt noch eine zweite Gruppe, die wir als endzeitliche Übrige nennen können. Und die sind für uns natürlich von besonderem Interesse. Diese Gruppe wird an verschiedenen Orten in der Bibel definiert und das möchte ich nun etwas genauer anschauen. Der Schlüsseltext dafür ist Offenbarung 12, Vers 17. Und da steht: Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den Übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesus haben. Drei Verse davor, in Offenbarung 12, Vers 14 steht: Und es wurde der Frau die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliege, an ihre Städte, wo sie ernährt wird, eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit, fern vom Angesicht der Schlange, müsste es heißen. Dieser Vers 14 zeigt, dass diese Nachkommenschaft der Frau, mit dem der Konflikt ist in Vers 17, wo diese Übrigen auch definiert werden, dass dieser nach diesen Zeiten und eine halbe Zeit ist. Und wir gehen davon aus, dass das 3,5 Zeiten sind. Diese Zeitangabe wird in anderen Teilen der Bibel von Daniel, aber auch Offenbarung, als 1260 Tage beschrieben oder auch als 42 Monate. Und nach unserem adventistischen Verständnis, und das würde den Rahmen dieser Predigt jetzt sprengen, das noch genau aufzuzeigen, stehen diese prophetischen Zeiten für eine Zeit von 1260 Jahren. Und ich habe euch das hier kurz aufgezeigt. Aufgrund von den biblischen Texten und der historischen Arbeit, die die Theologen gemacht haben, oder auch unsere Pioniere schon gemacht haben, kommen wir darauf, als Adventgemeinde, dass wir diese 1260 Jahre grob als die Zeit des Mittelalters definieren. Wenn wir die Daten wirklich fixieren, dann ist es 538 nach Christus, beginnen diese 1260, Tage und 1798 hören diese Tage auf. Und wir sagen, das ist der Beginn der katholischen Kirche, wo sie Macht gewinnt, das Papsttum, und dann mit 1798, wo die Truppen von Napoleon den Papst gefangen nehmen und nach Frankreich bringen, wo diesem Machtgebilde des Papsttums im Mittelalter ein Ende gesetzt wird. Und aus diesem zeitlichen Aspekt können wir ableiten, dass wenn wir jetzt über die Nachkommen reden, dieser Frau, die im Konflikt sind, diese Übrigen der Endzeit, die im Konflikt sind mit dem Drachen, dass das nach dieser Zeit sein muss. Weil diese Zeit, weil diese Nachkommen der Frau nach dieser Zeit auftreten. Wir argumentieren also, dass die Übrigen der Endzeit eine Denomination sein muss, die deutlich nach 1798 ins Leben gerufen wird. Und wir sagen und wir sehen, dass unsere Gemeinde, die sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts geformiert hat, dieses Kriterium erfüllen würde. Viele von unseren Denominationen, die nahe stehen uns im Verständnis, wurden aber vor dieser Zeit gegründet. Wenn wir dann in den Vers 17 gehen, nochmal, gibt es da zwei ganz klare Merkmale, nämlich die, welche die Gebote Gottes halten. Die Gebote Gottes in der Bibel sind zweifelsfrei, auch die 10 Gebote, die Gott mit seinem eigenen Finger in den Stein schrieb. Die ersten 4 Gebote drücken die Liebe und Treue gegenüber Gott aus, während die letzten 6 Gebote die Liebe zum Mitmenschen ausdrücken. Und aus diesem Grund konnte Jesus diese 10 Gebote auch in diesen 2 Aussagen zusammenfassen, indem wir den Höchsten lieben, Gott lieben, aber auch unseren Nächsten. Aus unserem Verständnis gibt es auch keinen Grund, eines von diesen 10 Geboten in irgendeiner Form zu verändern. Und aus diesem Grund feiern wir auch nach wie vor am Sabbat unseren Gottesdienst, der biblische Ruhetag, der in den 10 Geboten klar so definiert ist. Aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt noch 9 andere Gebote. Und ich glaube, der Missionsbericht ist ein gutes Beispiel, wie schnell wir doch uns auf den Sabbat fixieren können und vergessen, dass es auch noch andere Gebote gibt. Die Übrigen der Endzeit halten alle Gebote. Aber wenn wir jetzt wieder auf die Denominationsebene gehen, sind wir doch als Adventisten, als Siebenten-Tags-Adventisten, eine der wenigen Denominationen, die den Sabbat als Ruhetag halten, weil wir davon ausgehen, dass das der biblische Tag ist, den Gott so in der Schöpfung festgelegt hat. Und aus diesem Grund schlussfolgen wir auch, dass wir als Adventisten, als Siebenten-Tags-Adventisten, dieses Kriterium der endzeitlichen Übrigen, das Halten der Gebote Gottes, erfüllen. Ein weiteres Merkmal ist, dass wir das Zeugnis von Jesus haben. Das ist, was hier über diese endzeitlichen Übrigen gesagt wird. Und das Zeugnis Jesus wird in Offenbarung 19, Vers 10 wie folgt definiert. Hier steht, oder hier sagt Johannes, und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten. Das war ein Engel, der kam, um ihm das zu erklären. Und der Engel spricht zu mir, oder dieses himmlische Wesen, siehe zu, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesus haben. Bete Gott an. Deshalb gehen wir davon aus, dass das ein Engel war oder ein Geschöpf ist, ja, was hier zu Johannes kam. Denn das Zeugnis Jesus ist der Geist der Weissagung. Und auch bei Geist der Weissagung ist natürlich für uns ein Begriff, der in unseren Reihen immer wieder zirkuliert. Aber was interessant ist noch, ein paar Verse weiter in Offenbarung 22, 8 und 9, wird fast dieselbe Szene noch einmal kommt noch einmal vor, ja? Und ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge hörte und sah. Und als ich sie hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er spricht zu mir: Siehe zu, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht. Und der deiner Brüder, bis jetzt ist das gleich die Antwort, der Propheten. Also, die das Zeugnis Jesus haben, wird hier ersetzt mit Propheten. Und derer, die die Worte dieses Buches bewahren, bete Gott an. Wir gehen also davon aus, dass das Zeugnis Jesus gleich ist wie Prophetie, Geist der Weissagung. Das kommt zusammen. Und wir wissen, dass für uns als Adventisten die Prophetie immer eine wichtige Rolle spielte. Schon seit unserer Gründung waren die prophetischen Schriften, Daniel, Offenbarung, für uns zentrale Bücher der Bibel, die wir studierten. Aber wir wissen auch, dass Ellen White, die ein Gründungsmitglied war unserer Kirche, dass wir in ihrem Dienst ein prophetischer Dienst sehen. Das heißt, auch das bestätigt, dass wir als Denomination dieses Kriterium der Übrigen erfüllen. Seit der Gründung der Adventgemeinde war Prophetie für uns immer wichtig. Von all diesen drei Merkmalen, also nach 1798 aufkommend, die Gebote Gottes haltend und das Zeugnis Jesus, also die Prophetie, wertschätzend und habend in unseren eigenen Reihen, wird klar, dass sich bei den endzeitlichen Übrigen sich um eine sichtbare Gruppe hält. Dass es sich hier um eine sichtbare Gruppe handelt. Ja, man kann nicht die Gebote Gottes nicht sichtbar halten. Und da wir als Adventgemeinde diese Kriterien der endzeitlichen Übrigen erfüllen, nehmen wir uns selbst auch als solche wahr. Wir behaupten von uns, dass wir diese endzeitlichen Übrigen sind. Das war schon so bei unserer Gründung übrigens. 1846 schreibt Ellen White eine kleine Broschüre mit dem Titel To a Little Remnant Scattered Abroad, also übersetzt an die wenigen Übrigen überall verteilt. Wir finden hier schon das Wort Remnant oder eben Übrige zu einer Zeit, wo wir gar noch nicht organisiert waren. Aber als es dann darum ging, uns zu organisieren, unsere Gemeinde, und als es darum ging, auch einen Namen für unsere Gemeinde zu finden, war die Gemeinde der Übrigen ein Vorschlag, der ziemlich weit kam. Ja? Also dieses Selbstverständnis, dass wir diese Übrigen sind, ist bei uns von Anfang an vorhanden. Unsere Pioniere haben uns als solche verstanden und wir tun das bis heute. Aber klingt das nicht unglaublich arrogant, wenn wir sagen, wir als Adventgemeinde sind die Übrigen? Gibt es nicht auch andere Christen, die aufrichtig glauben? Klar. Und ich bin auch überzeugt, dass wir jede Menge von ihnen im Himmel sehen werden. Denn Gott richtet nicht nach Gemeindezugehörigkeit. Gott schaut sich das Herz eines jeden Einzelnen an. Und er richtet gemäß vorhandenem Wissen. Und trotzdem glaube ich, dass wir die Gemeinde der Übrigen sind als Denomination. Weil wir momentan als eine, vermutlich die einzige größere, meines Wissens, die einzige größere Denomination sind, die diese Kriterien, diese biblischen Kriterien erfüllen. Kann dieses Selbstverständnis uns zum Verhängnis werden? Absolut. Denn wenn wir diesen exklusiven Anspruch, die Übrigen der Endzeit zu sein, für uns beanspruchen, stehen wir automatisch in Gefahr, uns selbst als Elite unter den Christen zu sehen. Und auch da wage ich zu behaupten, dass wir schon alle mal Geschwister getroffen haben, die genau diese Haltung an den Tag legen. Doch wir dürfen nicht vergessen, die Übrigen der Endzeit in der Bibel zu sein. Gemäß der Bibel zu sein ist nicht ein Status von Elite-Christen, sondern ist eine Verantwortung, ist ein Dienst, den wir an unseren Mitmenschen auszuführen haben. Die Bibel fordert uns nicht auf, als endzeitliche Übrige unseren Status zu genießen und zu feiern unter uns selbst. Nein, Teil der Übrigen zu sein in der Bibel hat eine große Verantwortung verknüpft. Die Übrigen der Endzeit sind aufgerufen, die Welt auf die Wiederkunft Jesu vorzubereiten. Als Grundlage dafür nehmen wir das ewige Evangelium aus Offenbarung 14, 6 bis 12, welches von den drei Engeln am Ende der Zeit allen Nationen, Stämmen und Sprachen verkündet werden soll. Auf diesen Texten basiert unser Selbstverständnis. Und ich werde wahrscheinlich noch eine Predigt zu diesen Texten halten. Es ist eine Warnbotschaft, es ist aber auch ein ewiges Evangelium. Und diese zu verkündigen, ist unsere Aufgabe. Dieser Auftrag, den die Übrigen haben, ist per se also ein Dienst an unserem Nächsten und lässt deshalb schon gar nicht eine elitäre Haltung zu. Gerade auch dann, wenn wir in der Endzeitrede von Jesus die Gleichnisse anschauen, wie sich die Gläubigen in der Endzeit verhalten, dann ist es ausgedrückt über den Dienst am Nächsten. Ganz praktisch. Wir besuchen, wir teilen Essen, wir geben Kleidung. Ja. Unser Auftrag ist die Vorbereitung auf die Wiederkunft des Herrn und die Verkündigung der drei Engelsbotschaft. Und ich würde hier hinzufügen noch aus Matthäus 25 den Dienst am Nächsten. Kommen wir zurück auf den goldenen Kreis. Das Was bezüglich unserer Kirche könnten wir erklären damit, dass wir eine protestantische Freikirche sind, die regelmäßig Gottesdienste miteinander feiert. Das ist, was wir anbieten. Und darüber hinaus für verschiedene Interessensgemeinschaften, sei es die ADVA, die Jugend, Seniorenarbeit etc., weitere Veranstaltungen durchführen. Wenn wir das mal ganz runterbrechen, ist das unser Produkt. Wir führen Veranstaltungen durch. Ist das attraktiv? Möglich. Aber es gibt auch ganz viele andere christliche Gemeinschaften und nicht mal christliche Gemeinschaften, die Veranstaltungen durchführen, wo man Gemeinschaft haben kann. Vielleicht manchmal sogar in besserer Qualität. Wie? Das Wie wird schon spannender, denn wir als Sieben-Tags-Adventisten unterscheiden uns schon alleine dadurch, dass wir den Gottesdienst eben aus Sicht vieler Christen einen Tag zu früh feiern in der Woche. Wir treffen uns am Sabbattag. Das ist etwas, was uns unterscheidet. Hier ist unser Produkt etwas anders. Aber dieses Wie kann für manche überzeugend sein, muss aber nicht. Aber das Warum ist viel wichtiger. Warum gibt es die Adventgemeinde? Was ist unsere Daseinsberechtigung? Und weil wir nach unserem eigenen Verständnis als Siebenten-Tags-Adventisten die biblischen Kriterien der endzeitlichen Übrigen erfüllen und damit verbunden eben einen ganz speziellen Auftrag bekommen haben von Gott, nämlich die Welt in dieser letzten Zeit auf das Wiederkommen von Jesus Christus vorzubereiten. Deshalb gibt es uns. Deshalb lohnt es sich, dieser Gemeinde hinzuzugehören, weil wir einen Dienst haben, der außergewöhnlich ist, der außerordentlich ist unseren Mitmenschen gegenüber. Wir haben das Privileg, den Menschen das letzte Evangelium, wie wir es in der Drei-Engels-Botschaft lesen, diese Warnbotschaft und gleichzeitig dieses ewige Evangelium zu verkündigen, sie vorzubereiten, dass sie bereit sind, wenn Jesus wiederkommt. Dieser Auftrag ist ein verantwortungsvoller Dienst an unseren Mitmenschen und hat nichts mit einer geistlichen Elite zu tun. Ich glaube, wir können uns zu Recht die endzeitlichen Übrigen nennen, müssen uns aber bewusst sein, dass das eine Verantwortung und ein Privileg ist unter unseren Mitmenschen. Deshalb gehöre ich zur Adventgemeinde, weil ich das verstanden habe, weil ich das als Jugendlicher in meiner Jugend durchbesprochen habe und gemerkt habe, wir sind nicht eine unter 20.000 Gemeinden. Wir sind eine biblische Bewegung von Gott ins Leben berufen mit einem speziellen Auftrag. Nehmen wir ihn an und nehmen wir ihn wahr. Amen.